Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute widmen wir uns einer weiteren Form der Essstörung, nämlich der Bulimie, die gar nicht so selten auftritt. Und doch habe ich selbst persönlich da überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Und darüber bin ich auch sehr froh. Und trotzdem weiß ich, dass sehr viele diese Form der Essstörung auch gepaart mit der Magersucht sehr gerne, in Anführungsstrichen, ihr wisst, wie ich das gemeint habe, koppeln. Und weil wir zuletzt eine Folge über Binge Eating Disorder hatten, wollte ich heute daran anknüpfend das Thema Bulimie thematisieren und habe glücklicherweise die Tina zu Gast. Ich habe ein Synonym mir beziehungsweise einen Pseudonym-Namen überlegt, weil sie gerne anonym bleiben möchte, selbstverständlich. Und das will ich auch sehr, sehr gern respektieren. Und doch weiß sie auch, dass es etwas sehr Wichtiges ist, auch darüber zu sprechen und möchte gerade dich da draußen vielleicht im Herzen erreichen. Und wenn du Gott sei Dank vielleicht auch völlig befreit bist von diesem bulimischen Verhalten, dir doch zeigen, wie gefährlich eben auch diese Form der Essstörung ist und was auch manchmal eine Folge sein kann, wenn man überhaupt in die Essstörung auch reingerät. Und ich möchte heute mit ihr über diese Form der Essstörung sprechen, damit auf der einen Seite du dich bitte davor bewahrst, da auch, sage ich mal, so abzurutschen, beziehungsweise ich möchte dir da draußen, wenn du selber darin feststeckst, vielleicht, dass wir gemeinsam Wege ergründen, wie wir da rausfinden. Und ich habe auch der Tina gleich zu Beginn auch im Vorgespräch gesagt, dass mit dem Podcast hier sie auf jeden Fall einen weiteren Schritt daraus gemacht hat. Auch wenn man manchmal in dem Moment das so nicht empfindet, aber doch jeder Schritt, den wir mutig gehen, der bewirkt etwas in uns. Und deswegen, liebe Tina, schön, dass du heute da bist.
Hallo, es freut mich hier zu sein, auch wenn ich wirklich sehr nervös bin.
Du brauchst nicht nervös sein. Ich habe es auch gesagt. Ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen ich hier schon habe, aber ich bin jedes Mal aufs Neue nervös und jedes Mal aufs Neue muss ich mich manchmal zwischendrin erinnern, Ramona, du bist im Podcast. Du darfst jetzt auch gedanklich gar nicht abschweifen oder das auch zu lange in dir selber wirken und arbeiten lassen, weil du musst ja hier durchmoderieren. Ja? Deswegen, wir beide schaffen das und wir beide spielen uns gegenseitig den Ball zu und kriegen das gemeistert. So. Ja, liebe Tina, so weit wie du magst und wie du kannst, stell dich doch einmal vor, beziehungsweise welche Rolle diese Form der Essstörung in deinem Leben spielt und wie lange und in welcher Art und Weise sie dein Leben vielleicht auch bestimmt.
Ja, also ich bin über 40 und gestartet hat das Ganze noch vor den 2000er Jahren, also so 1998, also kann man sich vorstellen, wie lange das der Fall ist. Und so wie du vorhin erwähnt hast, ist das Ganze aus einer Magersucht entstanden, schlussendlich. Also ich hatte einen Aufenthalt, habe zugenommen, dachte so, das muss jetzt einfach wieder runter, so dass das, was man sich so denkt. Wobei die Zunahme war schon emotional. Also ich habe damals mit dem Essen bereits so Gefühle betäubt. Es war mir damals einfach nicht bewusst. Ich habe dann zugenommen, dachte so, das muss wieder runter, habe das aber extrem gemacht, also sehr wenig gegessen, viel Bewegung und der Körper hat zurückgeschlagen, gedacht, nee, du isst jetzt mehr am Abend und du kriegst jetzt Hunger und so funktioniert das einfach nicht. Mhm. Aber statt darauf zu hören, kam ich dann immer näher dran, irgendwelche Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Anfangs mehr Sport beispielsweise, bis ich irgendwann halt das Erbrechen versucht habe, was am Anfang schwierig war. Dann aber leider, wie du gesagt hast, leider ist es gelungen, hat sich verfestigt und ja, es ist einfach immer mehr geworden, immer schlimmer. Also nicht nur irgendeine Mahlzeit erbrechen, sondern ganze Essanfälle, Nahrungsmittel kaufen, extra Einkaufgänge, dann die ganze Heimlichkeit, weil es natürlich, es ist viel schambehafteter für mich gewesen als in der anorektischen Zeit. Da war ich zwar sehr mager und dünn, es hat es mir auch jeder angesehen und trotzdem, es war da wie eine Art Disziplin dahinter, die irgendwo einen stärker haben fühlen lassen. oder irgendwo, ich kann noch was leisten oder auch sportlich. Aber diese ganzen Essanfälle und das Erbrechen und die Schuld und die Scham, die waren einfach eine größere Last. So.
Ich glaube, was finde ich immer in dieser Form auch der Essstörung irgendwie ja, spürbarer wird, ist, dass wir uns sehr oft zwischen Extremen pendeln, weil wir eine vermeintliche Kontrolle übernehmen wollen, aber die in der Essstörung sowieso nicht haben und letzten Endes der Körper sich holt, was er braucht. Und eigentlich hat er dir ganz schöne Zeichen gesendet, dass du beispielsweise, was du gerade beschrieben hattest, abends dann Hunger hattest. Und du hast das immer als etwas sehr Negatives bewertet, weil du dachtest eben, dass durch den letzten Endes Hunger, den du dann nachkommst durch Essen, eine Zunahme erfolgt. Und das ist immer so ein Irrglaube, dass das die logische Schlussfolgerung ist. Aber dem ist halt eigentlich nicht so. Ja? Nämlich, wenn wir dieses Vertrauen auch aufbauen und für uns arbeiten, dann gehört Essen essentiell zum Leben dazu. Und der Körper weiß ja, was er mit der Energie anzufangen hat. Er möchte ja, dass du nicht in diesem Überlebensmodus bist, sondern dass du endlich anfängst zu leben, dass du leistungsfähig bist, ja, dass du auch im Kopf frei bist und dass sich nicht alles ums Essen dreht. Aber weil er ständig in diesem Alarmzustand ist, dreht sich zwangsläufig sehr oft alles ums Essen. Ja, weil er einfach essen möchte. Ne? Und in diesem teuflischen Kreis, in diesem Strudel, in dem man sich dann befindet und dann einfach diesen natürlichen Gelüste und den Appetit und auch die irgendwann aber auch fast schon Gier nach Essen einfach nachkommt, weil der Körper das selbstverständlich braucht. Aber so entwickelt es sich in eine Extreme, dass es dann in Essanfällen mündet, genauso wie du gesagt hast. Und dann aber widerstrebt sich die Essstörung dagegen und man versucht Wege und Mittel, sich davon wieder in Anführungsstrichen zu befreien. Aber eigentlich ist das eigentlich ist Essen und das aber auch ich mir so immer gesagt und auch versucht, mir ins Herz zu holen, Essen ist Freund, nicht Feind und meint es gut mit mir. Und ich will das bestimmt nicht irgendwie wieder aus mir befördern, geschweige denn abtrainieren, geschweige denn es gar nicht zuführen, sondern ich möchte meinen Körper fördern. Und dieses Wohlwollen, diese Liebe aufzubringen, musste ich auch lernen. Aber mittlerweile ist es eigentlich so ein gesundes Selbstverständnis, dass unser Körper uns braucht und dass Essen eigentlich die Nahrungsquelle und die Lebensquelle schlechthin ist, mit der wir unser Körper ja Gutes tun. Aber ja, du hast über das bulimische Verhalten einen Weg gefunden, dich schnellstmöglich von dem schlechten Gewissen vielleicht, der gekoppelt ist an oder war und immer noch ist, an Essen gekoppelt ist, schneller befreien können. Und trotzdem hast du dann, und das war ein neues Gefühl, wie du beschrieben hast, warst du mit dieser Scham konfrontiert. Dieses Gefühl war fast schon schlimmer, wie du gesagt hast. Ne? Und wie du auch davor meintest, mit der Einskontrolle, ja, in diesem anorektischen Verhalten, das war ja eine Form von Disziplin, wo du dachtest, okay, damit zeige ich, dass ich mein Leben im Griff habe, aber selbst da haben wir unser Leben nicht im Griff. Aber dann im Kontrast, diese Kontrolllosigkeit aufgrund des Drangs, ne, des Übergebens und dass man das da fast schon dem fast hilflos ausgeliefert ist, weil man sich selbst eigentlich keine andere Wahl lässt, war es ein krasser Kontrast, den du da erlebt hast und der dich dann, glaube ich, dieses andere Form von schlechten Gewissen gefühlt hat, eben, dass du keine in dem Moment, wie selbst gesagt, du hast es nicht im Griff, ja, und es ist aus dem Ruder geraten, so.
Es hat sich dann auch völlig hilflos, also ich habe mich hilflos angefühlt, es überrollt mich einfach, es überkommt mich, ich hatte wie auch immer das Gefühl, ich kann gar nichts dagegen tun, dass es so kommt. Oft ist es dann auch passiert nach unangenehmen Gefühlen oder um die zu vermeiden, so als Coping-Mechanismus. Es hat ja auch ganz viel mit Ablehnung zu tun, habe ich dann gemerkt, um meinem Selbstwert, wie ich mich da auch von außen abgelehnt gefühlt habe. Und die Scham ist ja auch noch so etwas, also so eine Schuld kann man ja auf eine Sache oder ein Verhalten projizieren, was nicht gut war. Aber die Scham greift einen selbst als Person an. Ich als Person bin schlecht, bin nicht gut genug, bin wertlos und nicht mal essen kann ich. So.
Und wie ist wie hast du, weil du, wie du auch gesagt hast, das sind jetzt über fast 26 Jahre, ja, wo die Essstörung als solches dich in unterschiedlicher Form reglementiert, bestimmt einnimmt. Und dieses neue Gefühl, was damit an auch einhergeht oder nochmal spürbar würde, diese Ablehnung, war diese Ablehnung im Kern aber eigentlich auch die Grundursache für damals auch das anorektische Verhalten, dass du dich verändern wolltest, nur dass jetzt quasi die Ablehnung noch einmal ganz anders spürbar wird in diesem bulimischen Verhalten?
Ja, es hat schon damit angefangen. Also vor allem halt auch ich als Person, ich war immer zu leise, zu klein, zu feinfühlig, dann andererseits wieder zu klug, viel über den Kopf definiert, leistungsorientiert. Es war dann schon fast normal, einfach gute Leistungen zu erbringen. Das dann Ablehnung von, ja, wenn man halt so in jungen Jahren verliebt ist in irgendwelche Typen und einfach jedes Mal einen Korb kriegt, fängt man schon an sich zu zweifeln, so passe ich überhaupt. Oder wenn ich von außen gehört habe, ja, komm doch mehr aus dir raus, du bist so still und zurückhaltend, dann auch immer wieder das Gefühl, ich bin einfach nicht in Ordnung, so wie ich bin. Ich hatte ganz oft das Gefühl, ich müsste anders sein.
Und wie ist das Gefühl jetzt?
Also ja, vom Gefühl her ist es doch immer noch so, weil halt auch eben diese Bulimie da ist, wo ich nicht sagen kann, ja, ist ja alles gut, ist ja alles. Ja, und vom Kopf her weiß ich auch, dass dem nicht so ist. Also ich kann sehr rational nachvollziehen, warum ich gut bin, so wie ich bin, was ich alles schaffen kann, dass die vermeintlichen Schwächen von Feinfühligkeit auch eine Stärke sein kann, auch im Beruf oder mit den Tieren und den Mitmenschen. Und trotzdem ist es irgendwo noch nicht angekommen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich auch, ich habe dann auch in meiner eigenen so Analyse irgendwann mir auch gedacht, okay, was war denn der Grund? Warum habe ich denn damals auch mit einer Diät angefangen, sowas bei mir? Ich hatte doch eigentlich keinen Grund. Ich war ja nie ansatzweise, dass man über eine Diät hätte sprechen müssen. Aber doch hatte ich irgendwie das Gefühl, über diese Essstörung, ja, dieses auf der einen Seite etwas im Griff zu haben, vielleicht auch Zweifler oder auch Kritiker irgendwie damit etwas zu beweisen, vielleicht auch mir selbst etwas zu beweisen, weil ich war jemand, der immer sehr sprunghaft war und nie so eine Sache 100% gemacht habe, also ich hatte immer schnelles, so mein Interesse hat sich von eins ins nächste gewandert und ich wollte, glaube ich, auch zeigen, dass ich etwas durchziehen kann. Das habe ich natürlich auf eine sehr, ja, sehr, sehr dramatische und lebensbedrohliche Art und Weise irgendwann gemacht und doch habe ich gleichzeitig, und das habe ich auch dann später, als ich mit meiner Mutter auch nochmal darüber gesprochen habe, mir war dann klar, ich war dann damals, das fing dann an in der 9. Klasse, genau, da wo auch um den Dreh die Essstörung angefangen hat. Also eigentlich war das für mich, warum war mir das nicht schon früher klar? Ich war in einer reinen Mädchenklasse. Und diese Mädchenklasse, das waren wirklich, muss ich sagen, das waren alles so hübsche Frauen und damals auch Mädchenfrauen. Und man selber musste sich da so positionieren. Und ich hatte damals die Schule gewechselt, weil ich einst in einem anderen Ortsteil von Hamburg gewohnt habe. Und wir sind dann umgezogen. Und ich habe dann so in der 7. Klasse die Schule gewechselt und bin dann in eine neue Klasse gekommen. Das war noch nicht die Mädchenklasse. Aber dann eben in der 9., als wir dann die Profile gewählt hatten, ich habe das Sprachprofil gewählt. Und dann waren wir eben nur Mädchen. Und das ist natürlich auch so ein Alter, wo du dich noch versuchst zu behaupten oder generell bist du noch ein bisschen verunsichert in dir. Die Pubertät, im weitesten Sinne, noch in den Endzügen. Und das war mir dann rückblickend schon klar, dass ich da, und ich habe da auch, und da sind wir wieder bei dem Thema Feingefühl, ich hatte das auch, ich habe sehr, sehr viel wahrgenommen, auch das, wie geben sich die Mädchen, was machen sie aus sich? Und ich war nie jemand, der sich da jeden Morgen da Stunden im Bad verbracht hat, um sich zu stylen, ja, oder das war einfach auch nicht meins. Und ich habe mich, glaube ich, auch mit 16 das erste Mal damals geschminkt. Aber ich glaube, ich hatte über die Essstörung letzten Endes eine Form des Perfektionismus, was immer in mir war, obwohl ich mich selber so nicht gesehen habe, aber auch die Lehrer hatten schon immer zu mir gemeint, ja, du bist sehr, sehr strebsam im positiven Sinne und ja, auch sehr in einer Form, ja, sehr, sehr fleißiger, aber auch sehr liebevoller, empathischer Mensch und so aufgrund der Feinfühligkeit habe ich mir alles zu Herzen genommen und wollte es möglichst perfekt machen und mir keine Fehler erlauben.
Aber also da sehe ich extrem viele Parallelen, inklusive Mädchenklasse. Auch ich war damals in der Ausbildung, es waren alles nur Mädchen. So vordergründig hat es geheißen, es kann doch jeder so sein, wie er ist. Und dann hat es aber doch geheißen, ja, muss doch so und so. Und ja, und auch mit dem Perfektionismus. Und dann gleichzeitig für mich, also ein Problem war noch, ich habe noch Schwestern und eine war zur selben, also noch vor mir anorektisch gewesen. Und da standen wir auch eine Weile so wie ein bisschen im Konkurrenzkampf. Wer ist denn weniger oder bewegt sich mehr? Also das war dann auch nochmals eine Schwierigkeit. Ja. Und dadurch, dass ich das dann ja nicht durchhalten konnte, wie sie und diese Essanfälle hatte und so, habe ich mich dann nochmal schlechter gefühlt, so in diesem direkten Vergleich. Also das war sicher auch nochmals eine Schwierigkeit dazu. Und auch von der Familie her so, ja, ich für mich habe dann auch wieder empfunden, ja, aber zunehmen, das ist dann wieder eine Schwäche. Also wenn ich zunehme, das geht irgendwie gar nicht oder dann bin ich halt schwächer wie die Schwester oder auch einfach von der Familie her so Bemerkungen, die fielen über Übergewichtige oder die haben ihr Leben nicht im Griff, wenn sie halt dann keinen Job haben und zu viele Kilos auf den Rippen und einfach so Dinge, die ich einfach für mich gespürt habe in der Feinfühligkeit, das stimmt einfach nicht.
Richtig, du hast halt auch die Dinge, sage ich mal, auch in den frühen Jahren schon fing es an, dass du diese Äußerungen, okay, wenn jemand dick ist, ist er faul, wenn jemand keinen Job hat, ist er faul oder all diese Dinge, das hast du eben mit Faulheit und Diszipliniertheit korreliert. Aber das ist halt super gefährlich, ja, weil wir sehen, was daraus wird und das es werden eigentlich zwei Herausforderungen an uns gestellt, wenn wir gesund werden möchten. Auf der einen Seite zu verstehen, dass diese unfassbare Stärke und Disziplin und Strenge, die du aufbringen kannst, du einerseits auch für das Gesunde einsetzen kannst. Das heißt, du hast natürlich, du bist, dein Perfektionismus, deine Disziplin haben das so krass ausarten lassen, aber auf der anderen Seite kannst du das für das Gegenteil, für das Gesunde einsetzen. Das heißt, du hast einzelne Stärke zur Schwäche gemacht, aber kannst jetzt die Schwäche wieder zur Stärke machen. Und dann gilt es darum, sage ich mal, mit der gewonnenen Weisheit über die Jahre zu verstehen und auch stolz zu sein, was du dann geschafft hast und was du bewältigt hast und dass du, egal was andere denken und sagen, die nie deine gänzliche Geschichte kennen, die nie deinen Körper kennen, die nie nachvollziehen können, in der gleichen Weise, wie du es weißt und auch für dich selber spürst, was du an Essen brauchst. Das heißt, wenn du zum Beispiel die zwei Teller isst und der andere nur ein Teller und er sich wundert, boah, du isst ja viel, das ist dann stolz zu sagen, ja, weil ich das brauche. Und einfach dieses Gesunde in sich groß zu machen und auch im Bewusstsein und das halt auch stolz nach außen tragen, ja, dass man erstens keine Angst haben muss, wenn man mehr isst als andere, dass man diese Angst durch Taten kleinreden muss, nämlich jene Angst, dass man durchs Essen zunimmt, sondern dass ich auch wieder, wie ich es sehr oft getan habe, einfach mir das ins Gegenteil umgewandelt habe und gesagt habe, ich will zunehmen, weil erstens war das notwendig und zweitens bedeutet es nicht, dass mit jedem Essen oder jedem vermeintlich auch ungesunden Essen man automatisch zunimmt. Ja? Kalorien sind nicht gleich Zunahme. Fakt, ja. Das wissen wir auch, dass es manchmal genau das Gegenteil sein kann, wenn der Körper zu wenig bekommt, dass er das bunkert, ja, und auf Sparflamme läuft. Aber wenn du den Körper gibst, wenn du förderst, wird er auch verbessert er sein System, seinen Stoffwechsel und du kannst automatisch mehr essen. Das heißt, keiner weiß, in welchen Situation du dich gerade befindest. Und natürlich kannst du auch nicht zu jeder Zeit, gerade wenn du auch frisch aus einer Essstörung kommst, deinem Körpergefühl so noch gar nicht vertrauen. Das braucht auch eine Zeit und auch die Unterstützung, dass du angeleitet wirst auch und geführt wirst hin zu auch normalen Portionen, sodass sich irgendwann wieder auch du auch den inneren Freiraum schaffst für dein Körpergefühl, deine Intuition. Aber diese Wahrheit muss man erst ans Licht holen. So, ne? Deswegen braucht es da unbedingt auch Unterstützung. Aber dann diese Gewissheit in sich groß zu machen, das habe ich geschafft, das liegt hinter mir. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Und alles im Außen würde mich ja in dem Moment oder vieles kann dich dann nur negativ beeinflussen oder auch zurückhalten vor deiner Genesung. Ne?
Ja, genau.
Und wenn du jetzt mal auf dieses Gefühl der Scham schaust, weil eigentlich ist es ja so, dass diese Scham, vorher hast du ja dieses restriktive Essverhalten entwickelt, um dich zu kontrollieren, irgendwie auch zu perfektionieren, das irgendwie im Schach zu halten und irgendwie ja zu perfektionieren, zu optimieren. Und jetzt bist du ja in diese Form dieser Essstörung gerutscht und eigentlich redest du dir durch dieses bulimische Verhalten noch einmal stärker ein, dass du schwach bist, dass du Sachen nicht im Griff hast. Aber das ist ja nur dieses Verhalten. Also du befeuerst letzten Endes eine Ursache für diese Essstörung durch jetzt diese Form der Essstörung. Aber du weißt es ja, dass letzten Endes diese Ursache erstens nicht stimmt, nämlich du bist es wert, du bist so, wie du bist, genau richtig und du hast so wunderbare Qualitäten und Stärken, die du aber klein hältst, ja, oder nicht wahrhaben kannst, möchtest oder gar nicht deinen Fokus drauf gelegt hast, aber gleichzeitig jetzt durch dieses Verhalten fütterst du letzten Endes diese Meinung von dir. Bedeutet, du machst ja eigentlich genau diese Ursache, verfestigst du in dir durch dieses Verhalten. Heißt, warum setzt du deine Stärke, deine Einsicht, deine vor allem auch menschliche Intelligenz nicht dafür ein, genau das aufzuhören?
Tja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch öfters gestellt habe. Und es gibt so gewisse Dinge, bei denen ich dann einfach wie blockiere, wo ich nicht weiterkomme oder auch nicht so im Kopf zum Überlegen, weil ich weiß ja im Kopf alles. Ich weiß so die Funktionen, was alles da funktioniert, wie ich es machen müsste. Und erfahre dann ja auch dadurch immer wieder, durch die Bulimie oder dass es nicht funktioniert, dass es eben dann doch nicht geht. So wie du sagst, ein richtiger Teufelskreis. Also ich beweise mir selbst, dass es nicht funktioniert, so in dem Sinne. Ja, es ist einfach wie nicht angekommen. So die Blockade, also zu merken, irgendwo ist noch was. Also ich habe immer gemerkt, irgendwann stoße ich immer auf eine Grenze. Und ich habe jetzt seit einigen Wochen oder seit Anfangsmonat mit EMDR noch angefangen mit in der Therapie. Und es geht einfach sehr langsam voran, weil da nimmt man ja so einzelne Splitterteile, auch aus der Vergangenheit, die man ans aktuelle Geschehen anknüpft. Also ich habe etwas, was jetzt geschieht. Das kommt aber von etwas Altem. Und dann sucht man so, okay, wo habe ich genau dieses Gefühl oder diese Szene zum ersten Mal irgendwo in meiner Kindheit erlebt, erfahren oder das Gefühl gespürt und geht dann wie dahin zurück und kann das auflösen.
Aha.
Es ist sehr erstaunlich. und dann merke ich, wie in mir wäre schon alles. Also so diese ganze... Am Schluss kommen so richtige Weisheiten raus, hat die Therapeutin gemeint. Was wäre wichtig, auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten oder ungeachtet, was die anderen sagen oder einstehen können für mich. All diese Dinge kommen dann raus und im Nachhinein fühlt sich dann diese erste alte Situation nicht mehr so an. Also das bewirkt es dann schlussendlich. Also wenn ich jetzt an diese Situation, die wir aufgelöst haben, zurückdenke, ist die völlig neutral für mich und nicht mehr so negativ geladen, dass es mich gleich wieder irgendwo in ein Loch stürzen würde oder so wie in ein Flashback hinein.
Ja, also ich glaube, diese Form der Therapie, die du gerade beschrieben hast, das ist natürlich so wichtig wie in allen Bereichen, dass wir in die Vergangenheit schauen, Glaubenssätze auflösen, weil dann können sie dich nicht aus dem Nichts überrollen und auch aktuelle Situationen können dich nicht triggern und etwas in dir auslösen, weil wir sind unserem Unbewusstsein in seiner Summe ja nicht gewahr. Ne? Und genauso ist diese Essstörung etwas, was unterbewusst einfach verfestigt ist. Es ist eine Sucht, genauso wie dieses Verhalten, weil du in dir gekoppelt hast, Das ist eine Befreiung.
Ja.
Bedeutet, du musst dir eigentlich genau das Gegenteil jetzt einreden. Und du musst das Gegenteil erst einmal aushalten. Und das braucht Zeit, das ist ein Prozess, aber der braucht Kontinuität. Und du musst erst einmal gefühlt gegen dich anarbeiten, gegen den Drang, gegen dieses Suchtverhalten, damit es immer kleiner, immer weniger wird und sich früher oder später auflöst. Gepaart aber mit der Therapie, die du gerade auch richtig tust. Und genauso die Einsicht und Erkenntnis, dass du das Zentrum in deinem Leben bist. Dass du aus dir heraus agierst und nicht von außen auf dich adaptierst. Ja, weil dann verlierst du dich in dieser Wechselbeziehung, die dir eigentlich gar nicht gut tut. Du bestimmst dein Umfeld und nicht andersherum. Ja, und das zu verstehen, dass du quasi dein eigenes Sonnensystem bist und dass die Sonne aber anfangen muss zu scheinen, das ist so das Kern des Ganzen. Und was für mich im Zentrum bei alledem immer stand, die Liebe. Ja, und deswegen so die Frage an dich. Was ist Liebe in deinen Augen?
Das ist so ganz spontan vor allem ein warmes Gefühl. Mhm. Ein warmes, offenes Gefühl gegenüber anderen, gegenüber Tieren, gegenüber der Natur. Mhm. Und was noch fehlt, gegenüber mir selber.
Genau, das ist so. Und das weißt du in dem Moment ja direkt auch selber. Ne? Aber wie würdest du die Frage beantworten, wenn du auf all das zurückschaust, was dein Körper schon für dich geleistet hat, wie er da ist, ja, was auch dein Kopf meistert, ja, wie du auch selber sagst, der ist nicht dumm, ja, der weiß schon einiges. Ist dein Körper nicht wert, mehr als 100% zu lieben und sich gut um ihn zu kümmern? Wie empfindest du das, wenn du da mal als Externe mal drauf schaust?
Also als Externe auch, also nur schon, wie kann der das aushalten über die ganzen Jahre und was macht der da eigentlich mit und kann dennoch jetzt immer noch so viel leisten in dem Sinne? Also der ist ja, also ich habe Folgeschäden und Nebenwirkungen, aber einfach so verglichen damit, was er alles aushalten müsste, ist es ein Wunder, dass er nicht noch mehr abgekriegt hat und eigentlich jeden Morgen mich wieder aufstehen lässt.
Mhm. Weißt du, und das ist halt das nächste Trügerische an dieser Krankheit, dass vermeintlich vieles eben gut läuft, denken wir im Verhältnis und im Vergleich zu dem, was wir ihm antun. Und doch wissen wir bewusst nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich in uns los ist. Und leider kann es, und das ist nicht selten der Fall, von jetzt auf gleich völlig eine andere Richtung geht. Ich meine, der Körper eben irgendwann nicht mehr kann, auch wenn er alles daran setzt, dass du überlebst und dass es dir gut tut. Das wünsche ich keinem, aber trotzdem ist es die Wahrheit, ja, und leider auch eine potenzielle Folge. Und ich wünsche dir einfach so von Herzen, dass du das nicht weiter ausreizt. Natürlich wünsche ich dir von Herzen, dass du jeden Morgen ein Stück gesünder aufwachst. Aber ich weiß, dass es eigentlich von dir jetzt doppelt Investment bedarf, um alles irgendwie Mögliche noch abzuwehren, was man vielleicht schon fast gänzlich kaputt gemacht hat. Und weißt du, ich habe auch in mir so dieses Gefühl groß gemacht, diese Neugierde, diese, was geht eigentlich vielleicht noch, wenn ich habe ja gesehen, auch dieses vermeintliche Gefühl, was man gedacht hat, oh, es funktioniert ja eigentlich doch einiges noch gut. Aber kannst du dir vorstellen, was alles möglich ist, wenn du mal deinem Körper das gibst, was er wirklich auch zum Leben und nicht nur zum Überleben braucht? Da kann so viel Großartiges noch vor dir liegen. Und da bist du mit deinem 40, wie du auch sagtest, eigentlich steht das Leben doch eigentlich noch bevor.
Ja, das ist so. Ich tue mich einfach immer schwer, wenn es so heißt, ja, stell dir vor, was du in 5 Jahren machen könntest oder für eine Vision, wo ich einfach immer merke, da ist wie nichts. Also ich hatte auch Depressionen, auch schon als Kind oder irgendwie später, und einfach so ein Polarstern, ein Leuchtstern oder so, wo es noch hingehen könnte, der ja, fehlt so ein bisschen.
Aber das hast du eigentlich gerade auch schön gesagt. Wir waren ja schon beim Sonnensystem und beim Polarstern. Weißt du, ich habe ihn auch lange Zeit nicht gesehen, weil man einfach körperlich ausgelaugt ist. Der Körper hat keine Energie, in diese auch mentalen Sphären vorzudringen, in dieses Träumen, in dieses Gefühlen, weil er einfach sich auf das Überleben konzentriert. Das heißt, tatsächlich ist das so, dass einfach dafür einfach gar keine Energie mehr ist. Das ist das. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte auch zwischenzeitlich eben auch die Depression gehabt, weil ich hatte auch keinen Sinn mehr irgendwie so gesehen. Aber in diesem Moment habe ich mir gesagt, ich glaube an das Leben, auch wenn ich es in dem Moment nicht mehr gefühlt habe. Aber ich wusste, früher oder später kommt zurück, früher oder später werde ich verstehen. Und es ist sehr, sehr viel sich selbst überlisten, aber im wohlwollenden Sinne. Und alles, was du dir einst ausgeredet hast, kannst du dir wieder einreden. Und genauso ist das. Ich habe mir so viele schön geredet, weil ich aber wusste, genauso wie du weißt, dass das korrekt so ist und dass es richtig so ist. Aber diese Umkonditionierung, sich so eine Sucht auszureden, braucht Zeit, Mut und Ausdauer. Aber da meinte ich genau das, was ja auch deine Stärke eigentlich auch ist, diese Disziplin, diese Ausdauer, diese Konsequenz, die musst du jetzt genau dafür einsetzen. Und keiner sagt, dass es leicht wird. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, und du wirst früher oder später, früher und später sagen, hätte ich doch nur früher angefangen. Und eigentlich darfst du keinen Tag mehr verstreichen. Und diese Scham, die du empfindest, ist ja eigentlich auch schon ein Zeichen. So will ich das nicht mehr, so kann ich das auch nicht mehr, und man muss sich auch wirklich fragen, auch jeder da draußen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt, was erwarten wir vom Leben? Dreht es sich nur darum, dünn zu sein, nichts zu essen und alles daran zu tun, sich zu rechtfertigen, nicht als die kranke Person aufzufallen, um seinem kranken Trott Tag ein, Tag aus gerecht zu werden? Ich hoffe, dass ich damit irgendein Herz da draußen bewege und der irgendwie vielleicht auch fühlt und denkt, oder erst einmal auch wieder fühlt, nee, das fühlt sich alles andere als richtig an. Eigentlich hatte ich doch was anderes vor. Deshalb, ich habe immer auch gerne in die Vergangenheit geschaut. Mein inneres Kind, mein damaliges Ich. Was hat die damalige Ramona oder hier die damalige Tina ausgemacht? Wie hat sie das Leben gelebt und genossen? Vielleicht magst du einmal, schau doch mal zurück. Natürlich ist vielleicht da auch die Ursache zu finden. Ja? Und trotzdem, was kann dich die 7-jährige Tina, woran kann sie dich erinnern?
Auf jeden Fall an ganz viel Lebenslust, Neugierde auch. Gerne immer wieder was an Plänen aushecken, ob ich dann mache oder nicht, aber einfach so in der Fantasie auch mich treiben lassen. Ich war viel draußen, viel mit Tieren unterwegs. Ja, und da hatte ich noch so eben diese Träume.
Diese Träume, ja. Weißt du, die sind nicht ausgeträumt. Ich glaube, dein inneres Kind hat sie noch, aber es traut sich nicht. Es kann nicht, ja. Es ist auch, glaube ich, noch gar nicht richtig groß geworden. Ich glaube, eine Seite in dir ist immer noch das Kind, was in der Ecke sitzt und wartet, dass es rauskommen darf und dass du es in die Arme nimmst. Und ich glaube, ihr beide, eure Aufgabe wäre es eigentlich, du als gereifte und weise Tina, dein noch junges, unerfahrenes inneres Kind an die Hand zu nehmen und das Leben zu entdecken. Und das braucht Energie. Mut braucht Energie, die Veränderung braucht Energie, aber auch das Fühlen und das Träumen braucht Energie. Und das ist auch ganz chemisch gesprochen, ja. Und du wirst sehen, dass auch mit dem Essen die negativen Gedanken nachlassen. Natürlich ist auf der einen Seite anfangs sehr oft das schlechte Gewissen geht damit einher. Aber je stärker du den Wunsch der Recovery in dir groß machst, umso leichter wird dir auch die Veränderung fallen, wenn du dich deinen Ängsten stellst. Und du musst dir währenddessen dann genau und just in dem Moment dieses vielleicht, diese innere Rebellion, die sich dann manchmal zeigt, die musst du schönreden. Am besten genau in dem Moment dann einen Schritt aus dir heraus machen, dir dein inneres Kind vorstellen, wie es sich eigentlich gerade freut und dass eigentlich ein innerer Teufel gerade nur der ist, der das Essen verteufelt. Aber das innere Kind freut sich und diese Liebe, diese Freude, diese Sonne, die dieses innere Kind eigentlich in dir ausstrahlen kann, das musst du in genau diesen Momenten groß machen. Und dann wird es dir von Mal um Mal leichter, weil du dann das zu Recht stolze Gefühl in dir groß machen kannst. Ich ernähre mein inneres Kind. Ich ernähre mein Leben. Ich ernähre mich. Und ich schaffe mir den Raum, endlich wieder aus diesem schwarzen Tunnel auszubrechen und das Leben zu entdecken, das Leben zu erfahren, zu erleben. Ich darf träumen und mach dir klar, dass so viel Potenzial noch in dir steckt, was aber mit jedem Tag schrumpft. Und das ist nicht dahergeredet. Jeder Tag zählt, jede Stunde zählt. Und mit jedem kleinsten Moment, mit jeder kleinsten Challenge, an der kannst du wachsen. Aber es braucht jetzt viele dieser Challenges, damit du dieses alte Konstrukt mit dem Hammer nach und nach aufbrichst. Stell dir vor, dass mit jeder Challenge du den Hammerschlag den Hammer nach hinten nimmst und mit voller Wucht in dieses bestehende Konstrukt drauf einschlägst. Und es wird anfangen zu wackeln, es wird brüchig und es wird sich irgendwann zu einer Ruine entwickeln, die du mit einem starken Pusten verschwinden lässt, weil deine Lunge dann wieder arbeitet, dein Herz schlägt und auch jeder Schlag wird von Mal zu Mal stärker, weil du auch mehr Energie bekommst. Das heißt, mit der Zeit wirst du auch mit jeder Challenge größere Schritte machen, weil du dann nicht auch größeren Challenges konfrontieren kannst. Ja, das heißt, du wirst stärker und du wirst auch mehr schaffen und so wird es nach und nach. Anfangs ist es am schwersten, aber es wird exponentiell einfacher und du wirst auch exponentiell auch gesünder und stärker werden. Nur es beginnt mit dem ersten und nächsten Schritt. Und wie ich auch immer gerne sage, anstatt lieber hättest du von gestern angefangen, aber auf jeden Fall heute anstatt erst morgen. Und ich glaube, dass dieser Podcast auf jeden Fall ein vielleicht erster und nächster Schritt sein kann, genau diesen Weg so zu gehen, wo du den Hammer ausholst und auf das bestehende Konstrukt einschlägst. Aber mach dir klar, es bleibt da nichts über, sondern dann erst kann das Leben gedeihen und erwachsen. Ja? Und du musst dich nicht daran festhalten. Du wirst erst dich und das Leben entdecken, wenn du aus diesem Kämmerchen, aus diesem Gefängnis besser hervortrittst, ohne Angst zu haben, das Geländer loszulassen. Ja. Wie geht's dir gerade?
Ja, bestärkt, so in dem Sinne, einfach wieder einen Fuß vor den nächsten zu setzen, einen nächsten Schritt, einen nächsten Splitter auszugraben, einen nächsten Gedanken umzuwandeln.
Gut. Ich habe dir ja auch in der Mail von vornherein sehr, sehr viele Fragen geschickt, aber ich glaube, ich werde keine weitere dieser Fragen erst einmal platzieren, weil ich glaube, da genug hier platziert wurde, worauf du erst einmal, sage ich mal, worauf du rumfühlen, rumdenken, rumkauen kannst. Weil ich glaube, sonst kann jede weitere Frage vielleicht das, was jetzt gerade schon in dir passiert, so ein bisschen abdämpfen und in den Hintergrund rücken. Ich glaube, das, was jetzt gerade war, erst einmal passt und ausreicht. Und wenn du den Wunsch hast, vielleicht, dass wir übergangsweise, zeitweise weiter an deinem Weg arbeiten, sehr, sehr gerne. Aber auch ihr da draußen, wenn sich jemand gerade angesprochen fühlt, dass er auch diesen Austausch braucht und vielleicht auch dadurch in die Tat kommt, in die Umsetzung kommt und vielleicht weil jetzt schon im Podcast zum Umdenken kam. Aber die Umsetzung ist halt genauso wichtig und der nächste Schritt. Deswegen melde dich gerne bei mir. Über meine Website gibt es ein Kontaktformular im Bereich Coaching, wo du dich unverbindlich für ein Kennenlerngespräch anmelden kannst. Denn mein Ziel ist es, dass wir da gemeinsam aus dieser Scheiße kommen. Ja? Und ich habe rückblickend, bin ich nur dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und ich weiß, dass auch du dankbar sein wirst und es auch eigentlich willst, diesen Weg zu gehen. Genauso du, liebe Tina. Und sowohl dir als auch dir da draußen wünsche ich ganz viel Kraft, Mut und wie gesagt auch Ausdauer. Du musst einfach dranbleiben. Du musst weitermachen und es wird leichter und die Essstörung wird schwächer. Es ist eine Sucht, ja. Und die muss einfach bearbeitet werden. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber wir erarbeiten uns einen Weg und irgendwann kommt der Moment, wo wir eine verbindliche Entscheidung treffen müssen, damit wir uns keine Alternativen offen lassen, sondern wo es dann nur diesen einen weiteren Weg gibt, nämlich den Weg zurück ins Leben und darüber hinaus. Denn wir dürfen träumen und ich wünsche dir, liebe Tina, als auch dir da draußen, dass du in 5 Jahren sagen kannst, ah, es war nicht nur eine Floskel, ah, es war nicht nur ein unterschwelliger Traum, sondern er ist real geworden. Und vielleicht anstatt von Träumen zu sprechen, fragst du dich vielleicht jetzt am besten, und nimmst die Frage mit, was wäre dein Wunder, was passieren müsste? Was ist dein Wunder? Ich habe mir damals auch ein Wunder formuliert und ich habe dieses Wunder realisiert. Du kannst es auch. Ja, meine Lieben und liebe Tina, wir setzen an dieser Stelle einen Punkt. Ich weiß nicht, wo diese Stunde geblieben ist oder fast eine Stunde. Es ist, glaube ich, erst einmal alles gesagt und setzen wir hier einen Punkt. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder und bis dahin macht es gut und macht es besser. Auf Wiederhören!